Deutschlandfunk Kultur heute.
2 Tage noch, dann wird in den USA gewählt und egal wie diese Wahl ausgeht, klar ist, Amerika ist so gespalten wie kaum jemals zuvor. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Amerikanisten Johannes Völz, außerdem ein Bericht über den Maler William Turner in der Londoner Tate Britain und eine Neuinszenierung von Frank Castorf in München. Im Studio ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Ab morgen müssen wir in Deutschland wieder mit weitreichenden Einschränkungen leben. Das leuchtet angesichts der stark angestiegenen Neuinfektionen ein. Trotzdem fragen sich Staatsrechtler, Philosophen oder Demokratieforscher, wohin die Politik unter Corona steuert. Denn die Exekutive bestimmt seit Monaten unseren Alltag. Dazu kommt nun auch noch, dass Politiker öffentlich darüber spekulieren, Kontrollen notfalls auch in Privatwohnungen durchzuführen und Bürger auffordern, ein Auge auf die Nachbarschaft zu werfen. Das erinnert zumindest ansatzweise an dystopische Romanszenarien, wie sie George Orwell oder Margaret Atwood entworfen haben. Ich habe den Politologen und Demokratieforscher Wolfgang Merkel vor der Sendung gefragt, wie er das als Symptom in einer Demokratie bewertet.
Na, das ist ein Symptom dafür, dass man den Rechtsstaat in der Krise, in einer tiefen Krise, das muss man zweifellos dazu sagen, nicht richtig ernst nehmen. Die Sache mit dem Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes, nämlich die Wohnung ist unverletzlich, ist ein so zentraler Grundsatz nicht nur des Rechtsstaats, sondern auch der Sicherheit der Bürger untereinander und vor allen Dingen gegenüber dem Staat. Karl Lauterbach hat wohl in dieser Pandemie die Rolle, die politische Rolle seines Lebens gefunden. Und das führt ihn dazu, in jedes Mikrofon, das ihm entgegengehalten wird, und hineinzusprechen, jedes Interview zu machen. Und ich verstehe durchaus, dass einem solche Sachen rausrutschen können. Aber er muss sich einfach zurückhalten. Es steht viel auf dem Spiel, nämlich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn sie dieses nicht haben gegenüber der Politik, sinkt die Bereitschaft, den politischen Entscheidungen zu folgen. Und das könnte, wenn die Politik weiter andauert und wenn die Pandemie weiter andauert, ganz, ganz wichtig sein für die Gesamtsicherheit der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Ländern.
Sie haben ja schon vorher kritisiert, dass die Parlamente oder dass das Parlament einfach zu weit außen vor ist in dieser ganzen Krise. Inwiefern ist diese Krise vielleicht politisch gar keine Ausnahmesituation, sondern vielleicht muss gerade da das greifen, was wir für normal halten?
Normalerweise würden wir sagen, und wir sind darauf stolz, wir haben ein gutes Grundgesetz. Und das Grundgesetz ist nicht nur für Schönwetterlagen da, sondern es taugt und muss taugen, geradezu in tiefen Krisen, die wir als Gesellschaften immer wieder durchleben. Und wir durchleben gegenwärtig eine ganz schwierige Situation. Und ich will das dazu sagen, es ist nicht einfach für die Bundesregierung und die Länderregierungen. Aber das heißt nicht, dass alle Entscheidungen von den Regierungen, also der Exekutive, getroffen werden sollen. Das würde die parlamentarische Demokratie aushebeln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es war sehr gut, dass wir diese Woche die parlamentarische Debatte im Bundestag hatten. Aber es erstaunt doch etwas, dass die Entscheidungen schon getroffen waren. Und dann wird erst das Parlament angehört. Wir lernen unseren Studierenden stets, dass diese Reihenfolge unbedingt umgekehrt sein muss. Sonst haben wir ein permanentes Notstandsregieren und dafür haben wir keine hinreichenden gesetzlichen, legitimatorischen Voraussetzungen.
Welche Rolle spielt beim Politikmachen im Moment auch die Rhetorik? Also zu den etwas harmloseren Sachen gehört sicherlich der Satz von Angela Merkel, es ist ernst, aber es gibt noch vielleicht der Blick auf die Zahlen, die immer wieder neue Höchststände anzeigen. Welche Rolle spielt da eben auch diese Worst-Case-Rhetorik?
Die Situation ist schwierig. Die Menschen müssen überzeugt werden. Die Politik hat ja auch eine Kommunikationspflicht. Was ich aber äußerst kritisch sehe, ist, dass diese Kommunikation auch auf der Grundlage von Angst betrieben wird. Also es werden immer die am schlechtesten anzunehmenden Szenarien skizziert, weil man glaubt, je mehr und je düsterer die Zukunft gemalt wird, umso eher folgen die Menschen den politischen Entscheidungen. Ich meine, und das lernen wir auch von Psychologen und von Kommunikationswissenschaftlern, dass das einmal, zweimal gut gehen kann, aber es funktioniert auf die Dauer nicht. Die Menschen wollen in ihrer Lebenswirklichkeit gleichsam ernst genommen werden. Und wenn sie zu oft über Angst eine Politik der Furcht gewissermaßen betreiben, verlieren die Menschen auch den Glauben an die Richtigkeit der politischen Entscheidungen. Also mein Ratschlag ist, weg von der Angstkommunikation, überzeugen, überzeugen, überzeugen. Das ist nicht leicht, aber was ist eigentlich leicht in dieser tiefen Krise?
Der Demokratieforscher Wolfgang Merkel fordert ein Ende der Angstkommunikation, die bei uns verglichen mit Amerika wahrscheinlich noch das Etikett relativ harmlos bekommen würde. Donald Trump jedenfalls nutzt gezielt genau diese Angstkommunikation, um Wähler zu mobilisieren. Aber auch seine Gegner arbeiten sich an dieser Rhetorik und an seinem Politikstil geradezu besessen ab. Mit Johannes Völz, Amerikanist an der Goethe-Universität Frankfurt mit Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik, habe ich vor der Sendung über ein Amerika mit und nach Trump gesprochen. Johannes Völz forscht zurzeit zur Ästhetik des Populismus. Ich habe ihn gefragt, wie er diese Ästhetik definieren würde.
Ja, die Ästhetik des Populismus hat zu tun mit Fragen, wie die Politik, der ganze politische Betrieb, heutzutage ästhetisiert wird. Es geht also einerseits um die Frage, wie werden politische Inszenierungen eigentlich ästhetisch umgesetzt? Wie treten Politiker auf? Wie tritt Trump auf? Was ist seine politische Sprache? Aber auch welche Räume, welche Zusammenkünfte inszeniert er, wie die Wahlkampfveranstaltungen, die er regelmäßig organisiert, seine Rallies, die ja wesentlicher Bestandteil sind seiner Politik. Aber darüber hinaus, über diese engeren Fragen der politischen Inszenierung, geht es auch um die politische Kultur. Mich interessiert, wie die amerikanische Gegenwartskultur mehr und mehr politisiert wird. Und an der Stelle gehen Politisierungs- und Ästhetisierungstendenzen miteinander einher.
Wo genau machen Sie denn diese Politisierung fest? Also vor allen Dingen ja im Privaten.
Ja, also ich spreche von dem Begriff der Hyperpolitisierung, und die Hyperpolitisierung ist etwas, was wir an zwei unterschiedlichen Bereichen und in zwei unterschiedlichen Dimensionen feststellen können. Hyperpolitisierung heißt erstens, in der Tat, die Alltagswelt wird immer stärker von Politisierungstendenzen durchdrungen. Und auf der anderen Seite, die zweite Ebene ist, dass damit die Bedeutung von Politik selbst sich verändert. Und wenn wir jetzt noch mal kurz auf diese erste Dimension eingehen, also die Alltagswelt wird von Politisierungstendenzen durchdrungen, dann können wir wirklich sagen, das gesamte Leben, die gesamte private Lebensführung wird mehr und mehr politisch aufgeladen. In den USA kann man dafür ganz viele unterschiedliche Bereiche sich anschauen. Ein Aspekt wäre zum Beispiel die Religion. Also seit den 70er Jahren kann man sagen, ist in den USA Religion auf eine Art und Weise politisch aufgeladen worden, wie wir es davor nicht hatten. Und das heißt, es gibt ein gewisses Paket von politischen Positionen, die mit Religion verknüpft werden. Man ist gegen Abtreibung, man ist gegen Homo-Ehe, insgesamt gegen Rechte für Homosexuelle. Religion wird zu einem Ausweis einer politischen Position, genau gesagt eines ganzen Bündels von politischen Positionen. Aber dann haben wir noch den ganzen großen Bereich des Konsums. Also die Frage, was ziehe ich an, welche Kleidungsmarken wähle ich aus, aber auch die Frage, wo gehe ich einkaufen?
Das ist ja etwas, was wir auch durchaus hierzulande kennen, also dass sozusagen die Wahl, meine Konsumtätigkeit politisch aufgeladen ist, das, was ich esse, das, was ich anziehe. Inwiefern gibt es da auch nochmal einen Unterschied zu den USA?
Der Unterschied ist, dass in den USA wir einen Zustand, einen Grad der gesellschaftlichen Polarisierung erreicht haben, wo wir es mit politischen Mega-Identitäten, wie die amerikanische Politikwissenschaftlerin Lillian Mason es nennt, zu tun haben. Und diese politischen Mega-Identitäten funktionieren so, dass ich sage, entweder identifiziere ich mich also als Republikaner oder als Demokrat. Und je nachdem, auf welcher Seite ich stehe, Deshalb sammle ich ein Riesenbündel von Persönlichkeitsmerkmalen, die jetzt alle unter diesen großen Schirm dieser politischen Identität fallen. Und dazu gehört dann eben als eines von ganz vielen Elementen auch die Frage, wo gehe ich einkaufen? Aber das ist auf eine Art und Weise polarisiert, wie wir es hier in Deutschland noch nicht haben.
Und über dieses Konsumverhalten, über Religion, über bestimmte Vorstellungen, Lebensvorstellungen entwickelt sich ja auch so etwas, was man in den USA vielleicht auch nochmal deutlicher sieht als bei uns, so etwas wie eine Lagerbildung. Das ist ja irgendwie auch eine Logik der Feindschaft. Also es geht eigentlich viel mehr darum, sozusagen den anderen zu diskreditieren, als die eigene Lebensvorstellung einfach auszuführen, um es mal so zu sagen.
Ich würde sagen, grundsätzlich haben wir es bei diesen Polarisierungsbewegungen, die eine Lagerbildung produzieren, schon mit einem zweiseitigen Prozess zu tun. Wir sehen das, dass im politischen Betrieb heutzutage der Wähler und der politisch interessierte Bürger immer mehr zum Fan wird. Der geht also zu einer politischen Wahlkampfveranstaltung und jubelt. Und während er einerseits also seiner Seite zujubelt und sich komplett dieser Seite affektiv verschreibt, ohne auch noch kritisch urteilen zu können, steht auf der anderen Seite eben diese hasserfüllte Ablehnung der anderen Seite.
Sie haben in einem Text Donald Trump einen Demagogie-Entertainer genannt. Das müssen Sie nochmal genau erklären, was Sie damit meinen.
Ja, das ist eine Entwicklung, die ich in den USA besonders stark sehe. Und da unterscheiden sich die USA auch nochmal von anderen polarisierten Gesellschaften. Politik hat in den USA seit einiger Zeit eine ganz enge Verknüpfung zum gesamten Bereich der Unterhaltungsbranche, zum Fernsehen. Alle Menschen wissen ja heutzutage, dass die Karriere von Donald Trump nicht nur als Businessman begann, sondern dann vor allem eben auch als Moderator einer Reality-TV-Sendung, nämlich The Apprentice. Und die gesamte Politisierung geht einher mit einer Ästhetisierung im Sinne einer Unterhaltungslogik. Politik muss heute unterhalten. Und das Interessante ist, dass sich dabei eine große Verschiebung nochmal gezeigt hat, beim Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert. Denn im 20. Jahrhundert hieß Unterhaltung noch, man ist möglichst telegen, man kommt einfach als Sunnyboy rüber, dafür steht JFK als Paradebeispiel. Und im 21. Jahrhundert geht es nicht mehr darum, dass man möglichst positiv mit einem tollen Lächeln rüberkommt, sondern jetzt geht es um Entertainment als Kampf oder auch andersrum gesagt Kampf als Unterhaltung. Und da geht es dann um Invektive, es geht darum, die andere Seite zu beleidigen. Und dafür steht dann eben symptomatisch die Figur Donald Trump.
Heißt das in der letzten Konsequenz auch, dass nicht nur das Programm inhaltlich eigentlich sehr flach ist, sondern dass es vor allen Dingen sehr flexibel ist und den Umständen angepasst wird?
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich meine, es gibt da ganz interessante Ausführungen vom amerikanischen Schriftsteller Dave Eggers. Der ist vor 4 Jahren, also als kurz bevor Trump zum ersten Mal gewählt wurde, 2016, zu einigen dieser Trump-Rallies, dieser Wahlkampfveranstaltungen gereist. Und er hat gesagt, die Leute, die jubeln Trump derartig zu, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, ihm zuzuhören. Und wenn Trump auf einmal sagen würde, wir müssen die Mauer nicht zur Grenze zu Mexiko bauen, sondern in Wirklichkeit sind die Übeltäter in Kanada und da bauen wir jetzt die Mauer hin, dann würden die Leute einfach genauso jubeln und sagen, richtig, da machen wir mit. Also das heißt, die inhaltliche Ausgestaltung ist in der Tat flexibel und man merkt es ja auch zum Beispiel in dem Umgang Trumps mit dem Coronavirus. Auch da gab es immer mal Momente, in denen Trump umzuschwenken schien. Auf einmal befürwortete er dann kurzfristig doch wieder die Masken und seine Gefolgschaft war absolut bereit, ihm dahin zu folgen. Das heißt, sie sind bereit, 180-Grad-Drehungen zu machen. Das ist einfach alles Teil dieser heutigen politischen Logik, wo man zum Fan wird und sich komplett der eigenen Seite verschreibt.
Wie sehr sehen Sie denn die Demokratie in den USA in Gefahr?
Also die Demokratie in den USA ist extrem stark in Gefahr. Es gibt Beobachter, die sagen, sie sei im Grunde schon kaputt. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran. Demokratie ist ja nicht nur das Durchführen von Wahlen. Und ob das gelingt, werden wir ja auch erst noch sehen. Sondern Demokratie besteht ja eben auch in einer demokratischen Kultur. Demokratie funktioniert nur, wenn die Menschen Vertrauen haben in das demokratische politische System. Und das bedeutet wiederum auch, dass man Vertrauen hat in die Möglichkeiten, Meinungsunterschiede auszuhandeln. Demokratie funktioniert nur, wenn sich die unterschiedlichen Parteien, die es im politischen Spektrum gibt, nicht nur im Sinne von politischer Parteien, sondern insgesamt von politischen Standpunkten, zugestehen, dass die andere Seite auch legitime Standpunkte hat und dass man Kompromisse finden kann. Und all das hat Trump, und nicht nur Trump, es ging lange vor ihm los, aber unter Trump hat sich das nochmal radikalisiert, all das hat in den USA im Moment keine Chance, sich durchzusetzen. Es gibt Versuche, da wieder entgegenzusteuern. Die ganze Kampagne von Biden läuft momentan so ein bisschen in diese Richtung. Lasst uns depolarisieren. Lasst uns wieder Gemeinsamkeiten entdecken.
Ja, ein vereintes Amerika, das er
ein
da
beschwört. Ein vereintes Amerika, richtig. Und das scheint auch einen gewissen Erfolg zu haben. Ich glaube, es gibt bei den Menschen in den USA durchaus auch ein Verlangen nach Normalität und ein Verlangen nach einer Zivilgesellschaft, die sich nicht mehr die ganze Zeit an die Gurgel geht. Aber gleichzeitig haben wir es eben auch mit strukturellen Veränderungen zu tun, zum Beispiel in der Medienlandschaft, wo diese Polarisierungstendenzen sich mittlerweile quasi institutionalisiert haben. Da kann man nicht mal einfach nur sagen, ich bin jetzt ein politischer Kandidat, der auf Einigkeit pocht, weil da gibt es einfach mittlerweile Strukturen, die diese Polarisierung immer weiter treiben. Also mit anderen Worten, ich habe schon große Sorgen, dass die amerikanische Demokratie den Bach runtergeht.
Der Amerikanist Johannes Völz über die Ästhetik des Populismus und den Zustand der Demokratie in den USA, wo am Dienstag gewählt wird. Und wenn über den Zustand der Demokratie gesprochen wird, dann lässt sich doch feststellen, dass wir in Umbruchzeiten leben, was sich vor allem daran zeigt, dass demokratische Errungenschaften eben keine Selbstverständlichkeit sind, sondern dass sie immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen. Auch der Maler William Turner, 1775 geboren, lebte in Umbruchzeiten. Neue Ideen von Freiheit und Gleichheit beeinflussten die politischen Systeme. Bahnbrechende technische Erfindungen wie die Dampfmaschine prägten den Alltag damals. Und das floss auch in seine Bilder ein. Die Tate Britain in London legt nun in einer Ausstellung den Fokus genau auf diese moderne Welt in William Turners Bildern. Hans Pietsch berichtet.
Aus peitschendem Regen und dickem Nebel taucht eine Dampflok auf. Sie fährt diagonal über die Leinwand direkt auf den Betrachter zu. Man spürt Kraft und Geschwindigkeit. So etwas hat die Welt noch nie gesehen, schrieb der Romancier William Makepeace Thackeray 1844 in seiner Kritik zu William Turners Gemälde »Rain, Steam, Speed«. Das Publikum reagierte mit Unverständnis. Eine Dampflok war kein romantisches Sujet wie eine Berglandschaft, ihr fehlte jegliche Erhabenheit. Turner sah das anders. Der Künstler, der als topografischer Aquarellist begonnen hatte und sich Zeit seines Lebens als Landschaftsmaler verstand, stellte sich wie kein anderer den Themen seiner Zeit, erklärt David Blaney Brown, der Kurator der Schau in der Tate Britain.
He knew he was living in times of change and he wanted to respond to it, which is not necessarily to say.
Er akzeptierte, dass er in einer Zeit ständiger Veränderungen lebte, sagt Brown, was nicht bedeutet, dass er alles gut hieß, was er beobachtete. Aber ihm war klar, dass er auf diese Veränderungen, auf das Neue reagieren musste. Doch Turner wurde nie zum dokumentarischen Reporter, nie zum künstlerischen Äquivalent eines Fotojournalisten. Er überhöhte seine modernen Sujets oft ins Allegorische oder Mythologische und stellte sie in einen historischen Kontext. So sieht man zur Linken der Lokomotive die alte steinerne Themsebrücke, zur Rechten die neue Brücke aus Eisen. Auf dem Fluss treibt ein Ruderboot und das Feld pflügt ein Bauer mit einem Pferd. Gegenwart und Vergangenheit begegnen sich. So auch auf Turners vielleicht berühmtesten Gemälde »The Fighting Temeraire« von 1839. Das hölzerne Schlachtschiff mit seinen eingeholten Segeln, das bei der Seeschlacht von Trafalgar eine so große Rolle spielte, wird von einem Dampfschlepper zu einer Werft gezogen, wo es in seine Einzelteile zerlegt werden soll. Die alte Zeit stirbt, die neue nimmt ihren Platz ein. Die thematisch gegliederte Ausstellung zeigt sämtliche Facetten von Turners Auseinandersetzung mit seiner Zeit. Er malte die höllischen Feuer in den Hochöfen und das brennende Parlament von Westminster, die Seeschlacht von Trafalgar, die giftigen rauchausstoßenden Fabrikschlote des Nordens, den Freiheitskampf der Griechen. Und immer wieder Dampfschiffe, denn das Meer interessierte ihn ebenso wie grüne Hügel und Hochgebirge. Sie laufen in Häfen ein, ziehen am Horizont vorüber, bäumen sich gegen Wellen auf. Die rollenden Brecher, die das Dampfschiff vor der Hafeneinfahrt von 1842 zu verschlingen drohen, lassen den Betrachter fast seekrank werden. Modernität machte Turners Umgang mit Farbe lebendiger, dynamischer und flüssiger, sagt Kurator David Blaney Brown.
I think modernity made Turner's handling of paint, his color, more vivid. Modernity changes, of course.
Modernität verändert sich aber permanent, so fährt er fort. Nichts bleibt lange modern. Wer also weiter modern sein will, muss sich ebenfalls verändern, muss auf dem Laufenden bleiben. Turner gelang das. Sein Konkurrent John Constable hatte den Eindruck, er male mit getöntem Dampf, vor allem in seinem an Abstraktion grenzenden Spätwerk. Die Schau in der Tate Britain ist so umfassend, dass man Tage darin verbringen könnte. Aus der Fülle des Materials ragt noch ein Werk heraus, das nur als Kopie zu sehen ist. Das Original ist so fragil, dass es seinen Standort Boston nicht verlassen durfte. Slave Ship von 1840 zeigt den Humanisten Turner. Es ist zunächst einmal ein Sonnenuntergang mit einem Schiff im Mittelgrund. Doch dann sieht man einen Arm aus dem Wasser ragen, ein Bein, an dem noch eine Kette hängt, ein toter Mensch treibt auf dem Wasser. Sterbende und tote Sklaven wurden über Bord geworfen, sie waren für ihre neuen Besitzer nicht mehr von Nutzen.
Hans Pietsch über William Turners moderne Welten in der Tate Britain in London, die ab Donnerstag auch erst einmal wieder schließen muss. In Bayern wurde schon vor den neuen bundesweiten Einschränkungen die Zuschauerzahl an Opern oder Theaterbühnen drastisch heruntergefahren. Nur noch maximal 50 Besucher waren seitdem zugelassen, auch an Häusern wie der Staatsoper München, die über 2000 Plätze hat. Dass nun dort ausgerechnet ein Stück Premiere hatte, das ein opulentes Orchester verlangt, macht die trostlose Lage für die Kultur noch einmal deutlicher. Die Vögel von Walter Braunfels ist ein spätromantisches Werk, das eben dort an der Staatsoper in München vor ziemlich genau 100 Jahren uraufgeführt wurde. Frank Castorf hat gestern seine Interpretation der nach Aristophanes geschriebenen Oper gezeigt. Ein Werk über Hybris. Die Vögel wollen die Götter bezwingen und bauen ein Wolkenkuckucksheim, eine Art Gegenstaat. Das bietet sehr viele Anknüpfungspunkte an die Jetztzeit. Ob Frank Castorf diese Bezüge auch setzt, habe ich unseren Opernkritiker Jörn Florian Fuchs gefragt.
Er macht daraus eine schrille Revue mit den üblichen Elementen, die man gerade in den letzten Jahren in vielen seiner gerade auch Operninszenierungen erleben konnte. Er lässt sich nicht wirklich auf das Stück ein. Wir haben wieder von Alexander Denitsch eine hypernaturalistisch, hyperrealistisch gebaute Drehbühne. Da ist zum Beispiel eine Überwachungsstation, so eine Art Radaranlage zu sehen. Da gibt es aber auch verschiedene Gebäudeteile und das wird auch heftig gedreht. Aber wie in den wirklich genialen Castorf-Produktionen, die es ja durchaus immer wieder gibt, wo das so eine ganz schrille, extra eigene dritte Logik bekommt und wo man dann immer lachen muss und wo es eben so überdreht, dass es dann wirklich ein großer sinnlicher Theaterabend wird oder Opernabend, ist das hier alles sehr gebremst, ist das hier alles irgendwie so aneinander gepuzzelt und ich muss sagen, diese Versatzstücke, dass wir im zweiten Teil die wesentlichen Protagonisten Hoffe, Gut und Rate, Freund, die ja in dieses Vögelreich hinaufsteigen und die Vögel zu dem Widerstand gegen Zeus animieren, dass die dann Nationalsozialisten sind, dass die dann mit Hakenkreuzen herumlaufen. Das sind so hingeworfene Elemente, die halt überhaupt nicht zusammengehen, die einfach nur das zeigen, was Castorf so gerade irgendwie mal assoziiert.
Vielleicht können wir mal auf die Musik gucken, weil das ist ja durchaus interessant. Die Vögel ist eine Oper mit großem Orchester, dirigiert von Ingo Metzmacher gestern Abend. Wie geht das denn in Corona-Zeiten überhaupt mit so einem großen Orchester und wie passt das vor allen Dingen mit diesem Minimalpublikum zusammen?
Also das Orchester ist auf der Bühne positioniert, sodass man also immer auch genau sieht, wie fein und genau Metzmacher da auch an diesem Premierenabend arbeitet. Es ist eine kleinere Besetzung, es ist reduziert, gerade vor allen Dingen bei den Streichern, weswegen die Bläser dann doch ein bisschen zu viel Schmackes manchmal haben, das eben nicht ganz austariert ist. Aber es ist ein Stück, das Metzmacher gut kann, das bleibt ja alles im Spätromantischen, dieses Stück, mit so ein paar ganz leichten Hinweisen, könnte man sagen, schon auf die danach folgenden atonaleren Dinge. Und Gesungen wurde am Anfang auch ein bisschen verhalten, durch die Bank eigentlich. Die haben sich aber alle gut gesteigert, vor allen Dingen die Nachtigall, die natürlich, um das noch zu erwähnen, bei Castorf ein Revue-Girl ist, was sonst.
Im Vorgespräch haben Sie mir schon gesagt, dass Sie von einer anderen Vorstellung an diesem Wochenende bzw. am 30. Oktober viel überzeugter waren, nämlich von René Polischs Take the Villa and Run, René Polisch designierter Volksbühnenintendant, einer Arbeit für das Staatstheater Nürnberg, in dem es auch eine Art Wolkenkuckucksheim gibt. Was hat Sie denn daran so überzeugt?
Also ein großartiger Abend, der mal jenseits der Berliner Blase auch ist, weil Polish natürlich dann in der in Anführungszeichen Provinz jetzt nicht mit so viel Insider-Gags arbeiten kann. Noch dazu weitestgehend, dass aus dem Nürnberger Ensemble besetzt ist. Eine Villa, die verschwunden ist, die dann langsam aufgebaut wird, wieder abgebaut wird. Das ist tatsächlich auch ein echter Bausatz, den man im Internet bestellen kann. Und dazu die große Assoziationsmaschine von Polish, Repräsentation, die wahre Liebe, kann man sie nur bekommen, indem man sie eigentlich aufgibt, diese ganzen Fragen, die auf eine sehr humorvolle, aber auch sehr kluge Weise verhandelt werden. Und die Sensation ist ein 14-köpfiger Mädchenchor, der als Individuum auftritt immer wieder. Und genau das wird auch thematisiert. Individuum, Masse, diese Widersprüche etwa. Einfach ein toller 75-minütiger Clip, à point garniert, à point gleichsam gekocht und ein großer Erfolg, auch nur für 50 Zuschauerinnen und Zuschauern leider.
Sagt uns mehr über unsere Zeit als Castorf?
Absolut. Also das ist ein Stück, das Biss hat. Aber da merkt man, dass der aktuelle Volksbühnenintendant Polish offenbar nicht so in seiner eigenen Schlaufe hängt, wie das inzwischen leider bei Castorf der Fall ist.
Jörn Florian Fuchs über die Uraufführung von René Polischs Take the Villa and Run in Nürnberg und die von Frank Castorf inszenierte Oper Die Vögel von Walter Braunfels an der Münchner Staatsoper ab dem 5. November auch als Stream zu sehen. In Deutschland müssen die Kultureinrichtungen ab morgen schließen. In Österreich ist es ab Dienstag soweit. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, gestern ist die Schließung der österreichischen Kulturbetriebe angekündigt worden und heute haben die Kultureinrichtungen darauf reagiert. Und zwar mit Verständnis, aber auch mit viel bitterer Kritik. So betonten die Wiener Staatsoper und das Burgtheater, bei zuletzt bis zu 1000 Gästen pro Vorstellung seien dank strenger Hygienekonzepte keine Ansteckungen im Publikum bekannt geworden. Die Schließung von Oper und Theater scheine daher rein symbolische Bedeutung zu haben, kritisierte Burgtheaterchef Martin Kujay. Theater, Opern, Museen und Konzerthäuser werden quasi als Freizeitgestaltung definiert und werden in einen Topf geworfen mit Spielhallen, Wettbüros, Bordellen und Paintballanlagen, so Kujay wörtlich. Immer wieder werde geäußert, wie wichtig die österreichische Kulturnation sei, aber dass Theater als Orte der gesellschaftlichen Debatte systemrelevant seien, das spiegele sich in einem solchen Umgang mit der Kultur nicht wider. Besonders ärgerliche Töne kamen auch von Seiten der Museen. Für die war es eine besonders herbe Enttäuschung, denn in einem ersten Entwurf der österreichischen Corona-Verordnung gehörten sie noch zu den Ausnahmen. Jetzt müssen sie doch schließen. Sie sei damit absolut nicht einverstanden, sagte denn auch die Chefin des Kunsthistorischen Museums Wien, Sabine Haag, und betonte, die Museen seien derzeit sicherlich die sichersten Orte, die man besuchen kann. Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder warf der österreichischen Regierung vor, im Sommer zu leichtfertig alles wieder geöffnet und damit den zweiten Lockdown mit verursacht zu haben. Aus dem kleinen Chardasch von Pedro Iturralde war das. Der spanische Komponist, Saxophonist und Musikpädagoge ist heute im Alter von 91 Jahren gestorben. In den frühen 1960er Jahren spielte Iturralde in Madrid mit amerikanischen Gastsolisten wie Jerry Mulligan. Pionierarbeit leistete er dann mit eigenen Formationen, mit denen er versucht hat, Jazz und Flamenco zu fusionieren zum Flamenco-Jazz.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Ja, und nun soll er doch stattfinden, der CDU-Parteitag, und zwar im Januar. Mehr dazu nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung und noch einen schönen Abend.